Und was ich erfahren durfte in den letzten 8 Wochen, ist neben ganz, ganz viel Freude, auf die ich auch Lust habe einzugehen, die Erfahrung zu machen, es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht nicht in erster Linie um meine Bedürfnisse und manchmal nicht mal um meine Gefühle in dem Moment, sondern gerade ist etwas wichtiger als das. Und das hat, also die letzten 8 Wochen waren für mich schon die herausforderndsten 8 Wochen, an die ich mich erinnern kann. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr genießt den Frühling. In Berlin sind es heute 27 Grad, und ich freue mich total drauf, gleich rauszugehen. Aber jetzt freue ich mich darauf, euch die neue Folge vorstellen zu können, denn ich habe mich mit meinem guten Freund und Mitgründer Dr. Nico Rönnpagel getroffen und wir haben in unserem Check-in darüber gesprochen, was uns gerade so beschäftigt und ich glaube, da war einiges Spannendes dabei. Nico spricht unter anderem über Hedonismus und über ein Festival der ganz besonderen Art. Und ich erzähle, wie meine ersten 8 Wochen als Papa waren und auf der einen Seite über das große Glück und die schönen Momente und gleichzeitig auch über die Herausforderungen, denn ich bin tatsächlich in den letzten Wochen sehr an meine Grenzen gekommen und habe auch ja, sehr viel über mich selbst lernen dürfen und über meine Achtsamkeitspraxis. Ja, ich wünsche euch richtig viel Freude beim Hören, hoffe, dass ihr das eine oder andere für euch mitnehmt. Und jetzt viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und um dir Tradition gerecht zu werden, lass uns mit einem kleinen Check-in starten. Wie kommst du an? Wie geht's dir, Nico?
Ich beobachte bei mir in den letzten Tagen, es hat ganz viel damit zu tun, wie ich gerade schlafe. Und entweder ich habe fantastische Nächte, letzte Nacht war gut, diese war gut, oder es passiert irgendwie so viel in meinem System, dass ich das Gefühl habe, eine Nacht ist dreimal so lang wie natürlich und ich bin ein bisschen gerädert. Heute fühle ich mich klasse. Freue mich auch, stehen ein paar richtig feine Sachen an über die nächsten Tage, wo wir vielleicht auch noch zu kommen, über die nächsten Wochen und merke vor allem, dass diese Frühlingsenergie, ich mache mein Fenster auf morgens und beobachte erstmal im Schlafzimmer ein paar Vögel oder ein Eichhörnchen aus der Nachbarschaft und natürlich sind dann meine Lebensgeister sofort aktiviert. Ja. Wie fühlst du dich heute Vormittag?
Sehr schön. Ich habe eben die Webcam angemacht und habe mich selbst gesehen. Das ist ja das Schöne an unserer Zeit heute, dass man sich öfter sieht als je zuvor. Es ist so, als hätte man den ganzen Tag so einen Spiegel vor sich. Und ich habe gedacht, zufriedenes, glückliches Lächeln, müde Augen und ich habe mich nicht rasiert heute. Und das beschreibt ganz gut, wie es mir gerade geht und meine Lebenssituation. Und ich freue mich heute total, mit dir darüber zu sprechen. Du weißt es ja, ich bin seit 8 Wochen Papa. Und mein Leben ist seit 8 Wochen ein komplett anderes, upside down.
Total
Und ich habe
entspannt
Lust,
seitdem, ja.
total easy, ja. Und ich habe Lust, da ein bisschen drüber zu sprechen heute. Also vor allen Dingen auch über die Herausforderungen, weil ich bin tatsächlich ganz schön an meine Grenzen gekommen in den letzten Wochen. Aber jetzt zu deiner Frage, wie geht es mir gerade? Unfassbar gut. Ich habe einen so schönen Morgen gehabt. Fing an mit der Kleinen, die mich eine Stunde länger schlafen lassen hat als sonst. Ein bisschen zu spielen.
Also
Dann
bis
habe ich sie in die
sechs
Trage
anstatt bis
genommen.
fünf.
Bis 6:30 tatsächlich.
Wow.
Und dann habe ich sie in die Trage genommen und wir sind gemeinsam hier durch den Prenzlberg spaziert. Haben einen Freund getroffen, einen Kaffee geholt und ja, es ist einfach so eine andere Welt. Wir haben jetzt den 2. Mai heute. Und es ist einfach Sonne, blauer Himmel, grüne Bäume, lächelnde Menschen. Und ich habe mich heute nochmal so richtig in Berlin verliebt. Das ist einfach im Sommer, ich kann mir keine schönere Stadt vorstellen zu wohnen. Im Winter versuche ich ja, auch Wege zu finden, hier mal nicht zu sein. Aber im Sommer ist es einfach so wunderschön. Und ich habe gerade ein Coaching gegeben, direkt hier vor. Und es ist einfach immer wieder, also ich habe, glaube ich, noch kein Coaching gegeben, wo ich nachher nicht mehr Energie hatte als vorher. Also es ist intensiv, aber es gibt mir so viel. Ich komme raus aus dem Call und denke so, wow, das, da habe ich selber viel gelernt, da konnte ich jemandem einen Raum geben. Das berührt mich immer, ist total schön. Ja, so könnte jeder morgen sein, Nico.
So könnte jeder sein. Zu den Jahreszeiten, ja, und wie Berlin ist. Ich bin auch in den letzten Tagen mit kurzer Hose wieder durch Berlin und plötzlich kommen wie so Insekten, die in Jahren ihrem Bau waren, die ganzen Menschen auf die Straße und es ist so eine Lebendigkeit da.
Ja.
Also die Jahreszeiten, gerade in Deutschland, durch diesen Winter zu gehen und durch diesen kleinen Tod zu gehen, ja, und durch diese Stille zu gehen und das eingekehrt sein und dann wirklich rauszukommen im Frühling, zu sehen und zu spüren, wie alles sprießt und wieder neu lebendig wird und wieder so ein Lebenswille auf einmal da ist, das hat auch so was Schönes. Also ich kenne natürlich auch einige Menschen, die nur im Warmen sind oder gerade die 4-5 Monate im Winter in Deutschland nicht hier sind und die verpassen irgendwie diese Wertschätzung, ja, von dem Frühling, so dass das Wiedererleben oder Erwachen nach dem sich zurückgezogen haben, dem Kalten, nur ich, und geht's überhaupt weiter? Alles ist schrecklich. Alles stirbt ab, aber ist gar nicht tot, sondern es breitet mehr so diese neue Welle auf, die noch größer scheint als die letzte.
Ich habe gerade so das Bild von einem Baum vor Augen. Wir haben so einen richtig schönen Baum bei uns im kleinen Hinterhof, auf den ich immer schaue, und der jedes Jahr ein bisschen größer wird. Und der halt so die Hälfte des Jahres, ich bin mir nicht sicher, wie viele Monate tatsächlich, einfach kahl ist und so tot und leblos wirkt. Und dann kommen so die ersten Blätter, Sprossen, und irgendwann ist er halt, erblüht er und die Vögel sitzen drauf und zwitschern morgens. Und jedes Mal wird er ein bisschen größer und wächst noch ein bisschen über sich hinaus. Das Bild hatte ich gerade im Kopf, als du beschrieben hast.
Ja, ist so ein schönes Sinnbild auch für die menschliche Psychologie, ne? Wir denken, es muss uns immer gut gehen oder immer ähnlich gehen oder wir sind nur in so einem bestimmten Bereich und diese Zyklen sind einfach so wichtig, also dass wir Phasen haben, ja, wo es uns wirklich nicht gut geht, dass das natürlich ist. Ja, und wenn wir sagen, wir können uns da auch irgendwie zu einem gewissen Grad zumindest rein entspannen, es kommt natürlich auf die Intensität an. Ja, wir können das erstmal akzeptieren. Wissen, okay, it's part of a natural cycle. Ja, vom Leben und Sterben sozusagen.
Und ich glaube, die HörerInnen haben auch über die letzten Jahre, die schon länger dabei sind, mitbekommen, dass es Nico gibt, der im Winter sehr kontemplativ ist, sehr, ja, nicht zurückgezogen ist, vielleicht ein bisschen viel, aber sehr mit sich verbunden ist. Und im Sommer von Festival zu Festival rennt und die Welt erkundet und tanzt und lebt und durch die Stadt fährt mit dem Fahrrad oberkörperfrei. freust du dich auf den Sommer und freust du dich auf das erste Festival, das nächste Woche ansteht?
Ja, natürlich. Und in der Tat ist so ein bisschen Winter und Sommer, Nico. Natürlich gibt es auch den Frühling, habe ich ja eben gerade beschrieben. Und ich bin selbst im Herbst geboren, habe ganz viel Kindheitserinnerungen vom Spielen mit Blättern und so weiter. Aber hier in der Wohnung beobachte ich bin von meinen fetten Ugg-Boots, mit denen ich die letzten 6 Monate plus hier rumgelaufen bin in der Wohnung, direkt zu barfuß. Ja. Also es gibt nichts dazwischen, ist mir aufgefallen. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil der Frühling oder fast schon Sommer jetzt so abrupt gekommen ist. Mich auch gestern mit jemandem rüber unterhalten, dass diese Übergangsphasen irgendwie so kürzer werden, wahrscheinlich auch teilweise bedingt durch den Klimawandel. Also, dass eher die Extreme da sind und die sanften Übergangsräume schwinden. Mhm. Ja, ja. Und zu deiner Frage, natürlich freue ich mich wie ein Kind, was lange zurückgehalten wurde, wieder barfuß zu tanzen, draußen zu tanzen, mich über den Körper auszudrücken und diese Ästhetik von Festivals und auch das Feiern und die Dankbarkeit in Deutschland zu sein oder in einem Teil der Welt zusammen zu sein, wo es solche Festivals gibt, ja, und wo ich mich auch sicher fühlen kann. Ja, um ein anderes Thema reinzubringen oder weil es mir jetzt gerade kommt, ich erinnere mich, als die Hamas Israel im Herbst letztes Jahr angegriffen hat, ging es ja auch so los, dass ein Musikfestival da waren, wo normal junge Menschen waren, wie wir, gefeiert haben, getanzt haben, barfuß, und auf einmal passiert was.
So ein krasses Bild, ne?
Ja, und ich bin in Deutschland einfach so, fühle ich mich so sicher. In the end, we never know. Ja, wir wissen nie, ob ich einen Fahrradunfall habe, ob irgendwas passiert, irgendeine Krankheit schon lungert in meinem Darm. Ich habe keine Ahnung. Und gleichzeitig ist es so, wow. Also es ist auch so eine Celebration von Dankbarkeit, von, ja, wie mein menschliches Leben verläuft. Mhm. Ja, wow, mit anderen Menschen zusammen.
Das ist ein so intensives Bild, was da gerade in meinem Kopf entsteht, bei dem Gedanken daran. Also so Menschen feiern das Leben. Ich war ja auch auf vielen Festivals, und so diese Stimmung, die man da generiert, dieses Miteinander und Feiern und das Leben genießen. Und dann dieser krasse Kontrast mit Überfall auf das Land und Geiselnahme und so. Da haben wir ganz schön eine Tiefe jetzt gleich aufgebaut. Ich habe nämlich Lust, ich habe eben beim Spaziergang einen Gedanken gehabt, und zwar das Festival, zu dem du gehst, das heißt ja Hedone, das nächste.
Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Festival, sie selbst nennen es nicht Festival, es ist in diesem Fall ist es eine, die französische Edition, wo ich hinfahre, ist eine Konvention, eine Convention, und in Deutschland heißt es Seminar. Mhm. Sprich erstmal weiter, wir kommen vielleicht noch dazu.
Ja. Du kannst gerne ein bisschen dazu erzählen. Ich glaube, das ist für viele auch spannend, was da genau passiert. Was mich gerade interessiert, welcher Aspekt, und der passt gut zu der Einleitung gerade, Hedonismus. Mhm. Mich interessiert, noch besser zu verstehen, was ist für dich Hedonismus? Wir haben gerade über Festival und das Leben feiern gesprochen. Und wie passt Hedonismus auch mit Bewusstsein zusammen und mit dem, was dich ja und deine Arbeit oder uns und unsere Arbeit ausmacht, Achtsamkeit, Bewusstsein, Ethik, Miteinander. Ist das ein Kontrast? Gehört das zusammen? Da habe ich total Lust, heute ein bisschen von dir zu lernen.
Im Rahmen von dieser Bewegung gibt es ethischen Hedonismus, das Konzept von ethischem Hedonismus, also Heilung durch Freude oder Heilung durch Ästhetik. Ja, oder Healing through Pleasure. Das ist eine Richtung, in die wir gehen könnten. Und die andere, mit der ich mich verbunden fühle, ist einfach Tantra. Nicht Tantra in irgendeinem sexuellen Sinn, sondern Tantra in einem philosophischen Sinne, wo es darum geht, dass wir nichts als unrein ansehen, oder anders formuliert, dass alles, was wir erleben als Menschen und erlebt haben, ein Teil für Bewusstseinswachstum sein kann. Also, dass meine Schattenanteile, dass sogar mein Trauma, dass mein Schmerz, meine Wut genauso Teil für Erwachen sein kann, wie Freude, Dankbarkeit, Schönheit, ja, etc. Also, das ist Tantra, dass das zusammengewoben wird, dass wir integrieren lernen. Und deshalb gibt es in manchen tantrischen Tradition auch die Möglichkeit, wirklich Sexualität zu integrieren. Ja. Entweder einfach als Visualisierung oder wirklich mit einem physischen Partner oder einer Partnerin. Ja, weil diese Idee da ist, wenn alles heilig ist, wenn der gesamte Kosmos Buddha ist, wie ist es dann möglich, dass irgendwas unrein ist? Also ähnlich wie auch im Sufismus zum Beispiel, wo alles ist das Göttliche. Jeder Gedanke, und jedes Stück Dreck, genauso. Alles gleich. Also lass uns doch alles einweben. Und indem wir was wegdrücken, kreieren wir eher einen neuen Schatten. Das ist so die Grundidee von Tantra. Alles ist ab Anfang an 100% rein, und deshalb brauchen wir nichts zurückzuweisen. Und insofern kann auch Hedonismus dort anknüpfen, in einem ethischen Sinne, wenn wir sagen, die Freude und das Feiern, wenn es nicht nur mit der Intention für mich selbst ist, sondern immer für irgendwas Größeres, deshalb der ethische Hedonismus, ja, und für Heilung, dann let's go for it.
Kannst du, Hedonismus nochmal erklären? Ich habe die ersten Male, als ich das Wort wahrgenommen habe in den letzten Jahren, also so im Kontext, ist so als so maßloses Feiern, sich nur um sich selbst kümmern, alles andere, was in der Welt passiert, ist mir egal. Also eher so negativ konnotiert wahrgenommen und fand es dann total spannend, durch das Hedoné und durch andere Dinge hier, Bewegungen zu sehen, dass es so auch positiv belegt werden kann oder vielleicht sogar muss. Hm. Vielleicht hilft es noch ein bisschen besser, das Wort Hedonismus auch zu verstehen.
Hm. Also für mich geht es bei Hedonismus sehr um die Freude am Leben, um das Feiern, um Feiern von Dankbarkeit, viel von Schönheit auch und Ästhetik. Mhm. Ja, also wenn wir uns angucken, irgendwie vor 2500 Jahren, was haben Plato und Aristoteles und die ganzen Urväter sich so gedacht und wo Hedonismus dort schon aufkommt als große Naturverbundenheit zum Beispiel. Mhm. Also dieses Feiern von Ästhetik, dieses Annehmen. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, so eine ethische Komponente irgendwie mit reinzunehmen. Ja, also es geht nicht um maßlose irgendwie Selbstanhimmelung oder nur für mich zumindest, for the sake of.
Ja. Ich habe ja von dem Hedoné schon Videos gesehen, Fotos, du hast mir ein bisschen was erzählt und wenn das Erste, woran ich denke, sind so Menschen, die sich fantasievoll schön angezogen haben, vielleicht auch geschminkt haben, also die sich begegnen, feiern an besonderen Orten, zum Beispiel an einem Schloss wie in Frankreich und tatsächlich sehr viel Ästhetik, also zumindest dieses Video, was ich gerade vor Augen habe, so gemeinsam das Leben feiern, aber in so einem nicht, ich besauf mich total und benehme mich daneben und gröle und mir sind die anderen egal, sondern in einem Sinn von respektvoll, ethisch, ästhetisch, miteinander. Magst du das so mal ein bisschen beschreiben, weil mein Bild ist ja jetzt so ein Bild von außen. Vielleicht hast du auch ein konkretes Beispiel.
Erstmal zu der Gründerin oder den Gründerinnen vom Hedoné.
Genau, vielleicht noch als Frauen, richtige Information. Ja. Du bist nicht nur Gast, ne? Du bist ja Mitorganisator, richtig?
Ja, ich habe die letzten Jahre Workshops häufig gegeben, bei den Versionen in Polen, das erste Mal 2018 und dann dreimal in Deutschland, wo einmal im Jahr dieses Seminar stattfindet. Und in Frankreich war ich letztes Jahr das erste Mal, habe auch Workshops gegeben. Und dieses Jahr im Orga-Team mit dabei und kümmere mich um die Zeremonien, den Ankommenszirkel, die Eröffnung und dann den Abschlusskreis. Also, was ich sagen wollte, ist, dass das ganze Festival einen sehr weiblichen, sehr femininen Touch hat. Also, dass das nicht, wie du gesagt hast, sich betrunken wird und gegrölt wird. Es geht also sehr viel um Respekt und es ist das eigentlich geht es um das Feiern des Weiblichen auch. Das ist auch einer der Untertitel, so Celebrating the Flower. Ja, also sei es nun die Sanftheit repräsentiert durch die Blume, ja, die Zärtlichkeit, das Zerbrechliche in der Natur, aber auch die Blume im Sinne von des weiblichen Geschlechtsorgans, der Yoni sozusagen, ja. Also eine der Grundmotivationen war auch, dass Hedoné und Geld, was entsteht durchs Hedoné, Aufklärungsarbeit macht gegen Frauenverstümmelung weltweit. Also es wird dort auch Geld gespendet, was übrig bleibt vom Festival und es entsteht ein Video etc. Also diese Idee von Hedonismus ist auch mit dabei. Ja, es ist was sehr Feminines in diesem Fall, sehr femininer Ansatz. Und auch die Begegnung dort versuchen wir sehr bewusst zu bleiben. Also viel mit Abgrenzung zu arbeiten, was im Englischen Consent heißt. Ja, also stimme ich zu, wie ich anderen Menschen begegne. Ich arbeite viel mit Abgrenzung, mit Ja, mit Nein etc. Und es gibt dort in Frankreich, wir werden so 300 Personen ungefähr sein. Ja, davon sind gut 100 wirklich Gäste. Und die anderen 150 bis 200 sind wirklich aus dem Team. Also von Volunteers über Orga, Ort. Und dann gibt es zwei, drei Tage Workshops und Performances und Musik und dann nochmal zwei Tage feiern. Und wie du sagst, ja, it's a fantasy land. Es ist wirklich wie, wie ein Traum, in so einem Schloss zu sein mit Lichtern und jeder ist verkleidet die letzten zwei Tage mit Verkleidung und Kopfschmuck und nur helle Farben. Beziehungsweise am Sonntag gibt's Pink Sunday, also alle pink angezogen, 200 Leute. Das ist schon sehr fein, wo es wirklich Momente gibt, ah, wo bin ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich in einem Traum? Das ist krasser als jede Hollywood-Variante von einer Party auf dem Schloss. Also, ja.
Ich bin mir sicher, dass jetzt der eine oder die andere neugierig geworden ist und mal gegoogelt hat parallel. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Sexualität im Hedonismus oder auch im Tantra eine Rolle spielt und es spielt ja auch dort auf der Convention eine Rolle. Und gerade hast du das Wort Consent gesagt. Ich habe sehr, sehr viel über Consent auch nochmal von dir und von deiner Arbeit in deinen Workshops gelernt und finde das ein so wichtiges Tool, was auch ein bisschen Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen hat, so im Rahmen von MeToo. Ne? Also so, was heißt Ja und was heißt Nein? Und wenn eine Frau nichts sagt, ist es dann Ja. Und ich hätte Lust, von dir auch nochmal zu hören, vielleicht auch ein Beispiel, wie das dort bei dem Festival ist, was Consent für eine Power hat, warum das so ein wichtiges Tool ist oder so eine Fähigkeit, die man auch wirklich erlernen kann und trainieren kann.
Also Consent heißt ja Zustimmung. Ja, eine Zustimmung geben einer anderen Person oder anderen Personen. Natürlich im ersten Schritt mir selbst, da kommt dann Mindfulness auch ins Spiel, ob ich etwas möchte oder nicht, wie sich etwas anfühlt oder nicht und das dann auch klar zu kommunizieren. Also mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Wünschen, Fantasien und mit eigenen Grenzen zu spielen. Und wie du sagst, wo im Alltag tun wir das denn wirklich? Ja, also wenn ich sage, ich bin im Club oder irgendjemand fasst mich an oder ich flirte und da ist so viel Grenzüberschreitung schon, die stattfindet, ja, wenn mich einfach irgendjemand vielleicht auch nur umarmt. Ja, also es kann jemand zu mir kommen und möchte mich umarmen und in dem Moment spüre ich aber, das ist jetzt Mindfulness, mein Körper zieht sich ein bisschen zusammen, ich möchte die Person gerade nicht umarmen. Intuitiv. Ja. Vielleicht kenne ich die Person gar nicht, habe davor fünf andere, die ich nicht kenne, umarmen und diese Person auf einmal mein System sagt, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und in dem Moment das erstmal zu spüren, ah, das möchte ich jetzt gerade nicht, möchte die Person vielleicht nicht mal die Hand geben. Ja? Also das erstmal für mich zu spüren und dann einen Weg zu finden, wie ich das auf eine Art und Weise sagen kann, ohne dass es die andere Person verletzt oder beleidigt oder attackiert, sondern ganz sondern eher noch mehr zur Heilung führt. Also dass ich wie im Tai Chi sozusagen die Energie umleite. Nicht so boff, gegen oder zurück, sondern eher was nehmen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, darf ich dir einen Kuss geben? Ja, das ist bei meinem ersten Hedoné 2018 passiert. Ist eine Person gekommen und sagt, darf ich dich küssen? Ich so, Also es war ein Mann, attraktiver Mann. Ich bin ja heterosexuell. War ein attraktiver Mann. Ich so, nee, ich habe nicht gesagt nein, sondern eher nachgefragt, wohin? So, was für eine Art? So, erst um herauszufinden, ah, what's this about? Und dann hat er gesagt, auf den Mund. Dann habe ich mir eine Sekunde genommen, kurz reingespürt, das ist eben immer gut, anstatt sofort ja oder nein zu sagen, erstmal zwei, drei Sekunden.
Ganz wichtiger Punkt.
Wie fühlt sich das an? Und dann habe ich gesagt, auf dem Mund ist mir ein bisschen zu viel, aber du darfst mich gerne, ich hatte so einen weiten Ausschnitt an, darfst mich gerne hier auf dem Dekolleté küssen. Wie fühlt sich das an? Hat er gesagt, Hat er gesagt, okay, nehme ich gerne an.
Ja.
Und dann war es am Ende ein Win-Win. Guck, da ist jetzt eine Story, das ist 6 Jahre her, die kann ich jetzt so weitergeben. Das war so einer meiner frühen Momente, zu verstehen, wie kann man mit Energie spielen, also eher nachzufragen, was wünschst du dir, was erhoffst du denn gerade, mitzuteilen, wie es mir gerade geht, dass mir das vielleicht zu viel ist oder zu nah gerade, und dann eine Alternative anzubieten zum Beispiel. Anstatt so, nee, geh mal weiter. Oder, wenn ich schlecht mit meinen Grenzen bin, zu sagen, okay, probieren wir aus. So ein Beispiel für Zustimmung geben. Mit mir immer in Verbindung bleiben und dann Wege zu haben, das zu kommunizieren.
Das ist schön, das an so einem konkreten Beispiel zu hören. Und mir ist da beim Zuhören auch gerade nochmal ganz viel bewusst geworden. Also so die erste Ebene ist, selber überhaupt wissen, was möchte ich gerade? Und du hast gesagt, du hast in dich reingespürt und einen Moment dir genommen, weil man weiß das ja meistens gar nicht direkt. Und ich glaube, das ist so ein großes Fehlkonstrukt von oder so ein falsches Konsent, was wir im Alltag häufig erleben, was ich auch häufig erlebe, ist, hey, hast du Lust, mich zu umarmen? Ja, klar. Und dann meistens antwortet man gesellschaftskonform oder man antwortet so, wie man denkt, dass man antworten sollte.
Ja, ja.
Und es ist dann kein ehrlicher, reflektierter Konsent, sondern eher so ein reaktiver, gelernter, automatisierter Konsent. Und jetzt im Rahmen von MeToo habe ich mich auch sehr viel damit beschäftigt. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die ganze Rammstein-Geschichte. Müssen wir jetzt nicht zu tief eintauchen, sondern so die Grundidee. Es ist ja nicht nur wichtig, ob du jemanden fragst, möchtest du das tun, sondern auch, wer fragt das wen? Also besteht da ein Machtverhältnis? Fragt der Chef, die Mitarbeiterin oder die Chefin den Mitarbeiter? Dann ist es wichtig, in welchem Kontext, wie viel Zeit habe ich, um darüber nachzudenken? Ja, wer ist da noch? Entsteht da ein Gruppenzwang? Und so weiter und so weiter. Ja, also die Achtsamkeit, was möchte ich eigentlich? Und der Raum zu reflektieren und in sich reinzuspüren, das sind so zwei Sachen, die ich jetzt gerade rausgehört habe, die so diese Tiefe aufmachen, warum Consent auch was ist, was man üben kann wirklich.
Ja, kann man wirklich üben. Und diese Hedonie und andere Räume, die es gibt, sind so Übungsräume dafür. Also wenn ich nie gelernt habe, Nein zu sagen, oder wenn ich wenig gelernt habe, auf eine Art und Weise meine Bedürfnisse oder sogar sexuelles Verlangen jemandem gegenüber auszudrücken, wo mache ich das? Ja, da gibt es so wenig Orte und dort ist das möglich. Da gibt es natürlich dann auch Workshops, gerade zu Beginn, Consent wirklich zu üben. Also Dinge zu sagen und Rückmeldung zu kriegen. Und dann auch Übungen. Geh durch den Raum und hol dir 3 Neins ein. Ja, oder egal, für die nächste Runde, egal was dir angeboten wird, sag Nein. Ja, nein, danke. Oder nein, danke plus eine Alternative. Gibt's sehr viele Frameworks, Übungen, ist also so ein ganzes Feld.
Ich habe mal bei einem Workshop mitgemacht, das fällt mir gerade ein. War so ein Männer-Workshop und da gab es so eine Übung, wo man sich gegenseitig was Gutes tut. Damit Männer auch lernen, dass ihnen was Gutes getan werden kann und dass sie anderen was Gutes tun können. Und ich war in einer Gruppe mit jemandem, der etwas größer, stärker war, sehr, sehr maskulin und mir leider sehr unsympathisch oder nicht sympathisch in dem Moment. Und er hat gesagt, ich würde gerne Massage geben. Also so, wir hatten Kleidung an, standen, das ging so um Nackenmassage einfach. Und ich habe körperlich gemerkt, so will ich eigentlich nicht und habe aber gesagt, weil das so meine erste Reaktion war. Und dann hat er mir eine Massage gegeben, auch so ein bisschen kräftiger. Und es hat sich für mich richtig unangenehm angefühlt. Und ich wollte das nicht. Und mir ist das aber erst nach der Session, nach dem Seminar aufgefallen wirklich. Also in dem Moment war ich eher so paralysiert, so eingefroren und dachte nur, irgendwie ist das nichts, was ich möchte. Und dann habe ich nachher gemerkt, dass das so ein ganz unangenehmes Gefühl war, was im Körper noch nachgehallt hat. Und da habe ich gemerkt, nee, eigentlich wollte ich das nicht. Warum habe ich das nicht gesagt? Und dann habe ich das mit einer Freundin besprochen und die hat gesagt, hey, so fühlen sich sehr, sehr viele Frauen sehr, sehr häufig.
Ja.
Und nicht nur Frauen, aber ich bin mir sicher, dass das ein Thema ist, was Frauen noch viel besser kennen und ich dann nur so einen Einblick erhalten durfte. Dinge tun, eigentlich, obwohl man sie eigentlich nicht möchte.
Ja. Und auch so ein einmal ein Ja ist nicht ein Ja für immer. Es gibt jeden Moment die Möglichkeit zu sagen, okay, es fühlt sich nicht mehr richtig an.
Mhm.
Ja, also ich kenne auch von einigen Frauen, wo es passiert ist, wo sie Ja gesagt haben, ja, eine Person mit nach Hause genommen haben oder jemandem mitgegangen sind, nach dem Club oder so, und auf einmal es dann gemerkt haben, oh, es fühlt sich nicht mehr gut an.
Ja.
Und dann aber dachten, okay, jetzt habe ich einmal Ja gesagt, jetzt komme ich nicht mehr raus, jetzt muss ich das auch durchziehen. Ja, und das ist genauso in jeder Situation, also auch bei der Arbeit, wenn ich in einem Meeting bin oder mir wird eine Aufgabe gegeben, ey, kannst du noch diese Zusammenfassung schreiben oder dich um dieses Projekt kümmern? Und ich habe Ja gesagt, weil es sich in dem Moment wirklich stimmig angefühlt hat.
Mhm.
Ja, und ich merke auf einmal, 5 Minuten später oder den nächsten Tag, hey, dass ich diese Aufgabe übernommen habe oder Ja gesagt habe, war mir aus dem Moment heraus und das fühlt sich jetzt nicht mehr stimmig an. Und auch dann zu denken, nicht zu denken, oh, ich muss das jetzt durchziehen. Natürlich gibt es solche Momente auch, aber gerade wenn das ein Muster von mir ist und schon häufiger passiert ist, den Mut zu haben, okay, das anzusprechen und auch zu sagen, hey, ich möchte nochmal mit dir über die Situation sprechen. Als ich das angenommen habe, hat sich das so angefühlt und ich hatte wirklich Lust, das zu machen. Mhm. Ja, und jetzt merke ich, das fühlt sich nicht stimmig an. Lass uns eine andere Lösung finden. Ich bin jetzt so im Business-Kontext.
Mhm.
Ja.
Macht doch total Sinn, weil wir als Menschen in verschiedenen Kontexten ja immer die gleichen Muster haben.
Mhm.
Und das, wo du es gerade ansprichst, mir fallen sofort 100 Situationen ein, wo ich Dinge getan habe, die ich eigentlich nicht wollte oder die eigentlich nicht sinnvoll waren. Es geht ja nicht immer nur um Wollen im Arbeitskontext. Moment, wo ich gedacht habe, ja komm, dann mache ich das jetzt oder dann ist das jetzt so, weil es mir zu unangenehm war und mein Harmoniebedürfnis so hoch war, dass ich es dann nicht angesprochen habe. Und du hast eben schon das Wort Abgrenzen gesagt, im Englischen ja Boundaries, also Grenzen setzen. Was für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis in den letzten Jahren war, dass man lernen kann, Grenzen zu setzen, ohne dass es gegen jemanden ist, sondern Grenzen zu setzen mit jemanden, für die Beziehung.
Mhm.
Und das meintest du wahrscheinlich auch mit Abgrenzen, ne?
Ja. Ja, ja, ja. Und wenn wir uns zum Beispiel Traumaforschung angucken von komplexem PTSD oder Entwicklungstrauma, also wo Kinder keine Sicherheit bekommen haben oder wo eine primäre Bezugsperson ihnen immer wieder in den Rücken gefallen ist, meistens die Eltern oder ein Elternteil oder andere Enge, ja, also wo permanent Grenzen überschritten wurden.
Ja.
Ja, weil das Kind auf welche Art und Weise misshandelt wurde, ja, oder irgendeine Form von Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Also wo sich das Kind nie wirklich sicher war und wo nicht gehört wurde, wenn das Kind hat gesagt, das will ich nicht. Ja? Dieses Muster zieht sich natürlich bis ins Erwachsenenalter. Also wenn wir nicht gelernt haben, in den ersten 6 oder 10 Jahren unsere eigenen Grenzen zu spüren und dass die auch respektiert werden, dann, so zeigt die Forschung, haben Erwachsene auch die Tendenz, dass sich dieses Muster wiederholt und permanent Grenzüberschreitungen stattfinden. Ja, weil wahrscheinlich gedacht wird oder irgendein Teil denkt, ey, es macht eh keinen Sinn, was ich sage. Ja, da gibt es sehr spannende Forschung zu eben, wo Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Im Kindesalter, dass dann sich das bis in Jugend, junge Erwachsenen und auch darüber hinaus fortsetzt.
Ja, wir haben vor ein paar Tagen, wir beide, als wir beim Lunch waren, mal darüber gesprochen, dass gerade viele Männer, gerade in der Vergangenheit, die ihre Emotionen nicht so gut ausdrücken können oder ihre Liebe nicht so gut ausdrücken können, wenn sie mit Kindern spielen, gerade auch mit Babys oder Kleinkindern, so manchmal eher so weiß nicht, hart kitzeln oder fast schon wehtun, weil sie keinen anderen Weg finden, um das zu zeigen und irgendwie eine Beziehung aufbauen oder so wollen, mir fehlen gerade die richtigen Worte dafür, aber du weißt, was ich meine. Und dass das für Kinder, gerade für Babys und Kleinkinder, die ja noch nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen, die ja ausgeliefert sind in der Situation, vielleicht noch gar nicht sprechen können, dass das ja schon so eine Grenzüberschreitung ist, die,
genau.
die dann ja sich manifestiert oder sich festigt festigen kann.
Ja. Zu dem Thema, was wir davor hatten, vor ein paar Minuten, ja, Dinge zu tun, die du dann vielleicht eigentlich gar nicht machen willst oder die sich nicht richtig anfühlen, aber du hast sie trotzdem gemacht. Wie ist das denn beim Windeln wechseln? Willst du das immer machen? Denkst du da manchmal, oh, das hätte aber eigentlich jetzt meine Frau machen sollen? Oder fühlt sich das immer richtig an?
Das finde ich eine ganz schön krasse Überleitung von Hedonismus zum Papa-Sein. Ich versuche mal, eine andere Überleitung zu machen und dann kann ich da aber drauf eingehen. Erstmal habe ich noch einen Gedanken gehabt, und zwar habe ich irgendwann mal gelesen, Berlin ist ja so eine Partystadt und eine Stadt, in der viel auch hedonistisch gefeiert wird. Und irgendwann habe ich mal in einem Interview gelesen, ich weiß nicht, ob das mit der Bar 25 damals war, aber Berlin hat so viel Leid erfahren, dass es viele Jahre feiern muss, um das wieder auszugleichen oder feiern darf, um dieses Trauma, was die Stadt auch hat, wieder ausgleichen kann. Das fand ich irgendwie ganz interessanten Punkt. Also warum ist Berlin so eine Stadt, in der so hedonistisch gefeiert wird, was in vielen anderen Städten nicht so stattfindet?
Ja, spannend.
Mir hat das auf jeden Fall gerade nochmal sehr geholfen. Du meinst ja auch so Healing. Also so Festivals / Conventions als Safe Spaces zu sehen, in denen man sich begegnet, in denen man guckt, was brauche ich, was tut mir gut, was möchte ich, indem man lernt, das zu kommunizieren, indem man positive Erfahrungen macht, indem man mit Menschen in Verbindung geht und dadurch dann eine Heilung stattfindet. Das vielleicht nochmal als Klammer um das Thema rum. Genau, und mein Versuch einer Überleitung. Bei Hedonismus geht es ja vor allen Dingen um dich, darum, was brauchst du gerade, was sind deine Bedürfnisse, was macht dir gerade Freude. Und was ich erfahren durfte in den letzten 8 Wochen, ist neben ganz, ganz viel Freude, auf die ich auch Lust habe einzugehen, die Erfahrung zu machen, es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht nicht in erster Linie um meine Bedürfnisse und manchmal nicht mal um meine Gefühle in dem Moment, sondern gerade ist etwas wichtiger als das. Und das hat, die letzten 8 Wochen waren für mich schon die herausforderndsten 8 Wochen, an die ich mich erinnern kann. Ich war oft an meinen Grenzen und durfte lernen, dass Methoden, die ich mir erarbeitet habe über die letzten Jahre, Jahrzehnte, nicht eins zu eins anwendbar sind und funktionieren, sondern dass ich loslassen durfte, neu lernen durfte und es auch immer noch darf. Vielleicht ist das ja eine schöne Überleitung von Hedonismus auf Kind.
Ja, ich hatte eben so einen philosophischen Impuls oder Bild, wo du gesagt hast, da ist etwas, das ist wichtiger als ich. Ja, oder da ist jemand, der oder die ist wichtiger als ich. Es gibt diesen Spruch, wo der Schüler den Meister fragt, so, wie kann ich mitfühlender anderen gegenüber sein? Und der Meister sagt, es gibt keine anderen. Ja, also alles ist ich.
Ja.
Solange ich ein Verhältnis habe von einer Dualität, ich tue irgendwas an einer anderen Person was Gutes, stelle ich mich irgendwie schon über die oder kreiere irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, oder kann ein Gefühl entwickeln von, ich mache das für andere. Wohingegen das Bewusstsein, es gibt keine anderen, ich bin die andere Person, ist, ich mache das für mich, ich mache das für den kollektiven Körper. Alles, was ich mache, ist für den kollektiven Körper. Alles bleibt im System. Dieser Planet ist ein System und egal, was ich mache, wenn ich irgendwo Müll abliefer, ist es im System. Ja, wenn ich irgendwo anders Krieg anzettel, ist es im System. Wenn ich irgendjemanden anschreie in der Straßenbahn, ist es im System. Es kommt alles zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass du als Papa das jetzt noch mal neu spürst. So, ja, da ist jemand anders, aber die Beziehung ist so eng und so innig und so gegenseitig abhängig voneinander, dass es eigentlich ist, ist das überhaupt ein anders? Ist das überhaupt jemand anderes? So. Ja. Auf einer philosophischen Ebene.
Was ich über die letzten 10, 12 Jahre gelernt habe und kultiviert habe und auch weitergebe und woran ich wirklich glaube, ist, dass wenn man sich selbst nicht liebt, mit sich selbst nicht gut umgeht und für sich selbst nicht gut da ist, dass man dann auch nicht wirklich gut für andere und für die Welt da sein kann. Also dass Liebe auch Selbstliebe bedeutet, vielleicht sogar mit Selbstliebe anfängt. Und wenn man ein Kind hat und sich nur um das Kind kümmert, also immer nur Kind, und irgendwann nur noch funktioniert und sich selber, die Verbindung zu sich selber auch verliert, dann glaube ich, dass es ultimativ nicht gut ist für das Kind. Weil das Kind braucht keine funktionierende Mutter oder funktionierenden Vater, sondern braucht einen Menschen, der mit seinem ganzen Herzen dabei ist und dem es im besten Fall auch gut geht. Und deshalb heißt für mich, für sich selbst da sein und sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmern, nicht mir ist die Welt egal, na, sondern das heißt für mich, wir haben ja auch in unseren Seminaren immer so dieses schöne Bild vom Flugzeug und dann kommt ein Notfall und die Oxygen Mask kommt runter und man nimmt sie erst selber, damit man dann einen klaren Kopf hat, um der anderen Person zu helfen. Und das macht für mich total Sinn und das macht für mich auch heute Sinn. Mir geht es vor allen Dingen um dieses ganz Konkrete. Ich habe ein Bedürfnis und ich kann dieses Bedürfnis gerade einfach nicht erfüllen. Es geht einfach nicht. Es gibt gerade etwas, was wichtiger ist als mein Bedürfnis. Und zwar in dieser Sekunde wichtiger. Und was in dieser Sekunde einfach Vorrang hat. Also nehmen wir mal als Beispiel, wir nehmen heute den Podcast auf und ich habe das Bedürfnis, gut zu schlafen. Du hast ja eben auch gesagt, wie wichtig Schlaf für dich ist und was Schlaf für einen Unterschied macht, wie der Tag ist und wie du ihn wahrnimmst. Und wenn meine Tochter dann aber nachts aufwacht und wach ist, dann ist ihr Bedürfnis, wach zu sein, wichtiger als mein Bedürfnis zu schlafen. Ich kann nicht mit ihr aushandeln, ich kann nicht sie nach Consent fragen oder Boundaries setzen oder so, sondern ich kann einfach nur akzeptieren, okay, sie ist jetzt gerade wach und das heißt, mein Bedürfnis nach Schlaf ist jetzt gerade zurückgestellt. Und ich habe über die letzten Wochen einen Unmut gespürt, der immer stärker geworden ist und der mich echt innerlich fast aufgefressen hat. Und dann habe ich festgestellt irgendwann, dass dieser Unmut entsteht, weil so, wenn ich dir eine Liste mache mit so 10 Bedürfnissen, die mir in den letzten Jahren wichtig waren und wo ich mich drum gekümmert habe, dass die so auf 80%, 90%, 100% sind, die waren alle unter 20%, 30%. Also mein Bedürfnis nach Selbstständigkeit beziehungsweise, was ist das Wort?
Unabhängigkeit.
Ja, also dass ich selber entscheiden kann.
Selbstbestimmung, danke.
Mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung, mein Bedürfnis nach Raum für Kreativität, mein Bedürfnis nach Schlaf, mein Bedürfnis nach jeden Tag eine Stunde meditieren. Ja, nach all diese Dinge. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, diese ganzen Bedürfnisse, die mir so wichtig sind und denen ich so viel Raum in den letzten Jahren gegeben habe, sind gerade alle nicht erfüllt. Darum verstehe ich diesen Unmut total. Ja. Und dann war die Frage für mich, wie gehe ich damit um? Ja. Und das Allerwichtigste war mir, ich will auf gar keinen Fall meine Tochter dafür verantwortlich machen, weil die macht alles gut. Die ist einfach ein Baby und die macht ihren Job als Baby richtig gut. Ja, sondern es ist Job als Erwachsener zu gucken, welche Anteile in mir haben diese Bedürfnisse und wie kann ich denen jetzt auf der einen Seite klar machen, hey, na, es gibt gerade Dinge, die wichtiger sind und gleichzeitig aber auch gucken, wo kann ich so Mikroräume schaffen, in denen ich diesen Bedürfnissen folgen kann. Und da bin ich in den letzten Wochen viel besser geworden. Also statt einer Stunde Meditation sind es dann jetzt vielleicht 10 Minuten oder wenn ich mit ihr spazieren gehe, so der Mindful Walk, wo ich einfach bewusst atme und das Schöne in der Straße wahrnehme. Und also für mich gab es zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie kann ich meine Bedürfnisse in diesem neuen Setting trotzdem erfüllen? Und die zweite Frage war, wie kann ich damit umgehen, dass ich sie nicht zu 100% erfüllen kann, weil es gerade etwas Wichtigeres gibt. Und das ist ja auch mein Bedürfnis. Ich habe ja das Bedürfnis nach Liebe geben, nach guter Vater sein, nach für jemanden da sein. Also da ist ganz viel, wie du dir vorstellen kannst, im Wandel bei mir gerade.
Ja, ja. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die ist so 2b, ja. Schließt an diesen zweiten Punkt an, nämlich wohin mit dem Frust, dass du all das nicht hast?
Ja.
Ja. Und wo du gesagt hast, eure Tochter ist so perfekt als Baby,
ja,
ja, die macht nichts falsch. Ja. Und gleichzeitig könntest du sagen, oh, das ist jetzt die Projektionsfläche für all meine Wut. Für all das, was nicht funktioniert. Ich krieg den Schlaf nicht, ich kann nicht meditieren, ich habe die Selbstbestimmung nicht, ich kann keine Musik mehr machen. Ja. Du bist schuld. Oder das ist die Ursache dafür. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine der Herausforderungen für persönlichen Wachstum. Wohin, wie gehen wir um mit Wut, die wir haben oder anderen unangenehmen Gefühlen? Und in der Regel, wir brauchen Ventil, wir projizieren. Blaming. Ja, ich bin in meinem Opfer. Die Person ist schuld, dass ich mich so fühle. Die Person ist so schuld. Der Umstand führt dazu, dass ich nicht das machen kann.
Ja.
Ja, also dieses Externalisieren von Schuldzuweisung anstatt, und da kommt Mindfulness ins Spiel und Selbstkenntnis und Körperwahrnehmung, somatische Wahrnehmung, emotionale Intelligenz und so weiter. Wie kann ich annehmen, dass ich dieses Unangenehme gerade spüle wie Wut? Und wie gehe ich damit um? Kann ich das einfach halten? Kann ich das transformieren? Gehe ich eine Runde tanzen? Gehe ich eine Runde schreien? Ja? Spreche ich darüber? Kann ich das akzeptieren? Ist mir bewusst, wenn ich blame? Also wenn ich Pfeile nach außen schieße oder in meinem Kopf so wiederhole, oh, hätte die Person das nicht gemacht, dann. Ja, oh, die Person ist schuld. Wenn ich sowas in mir beobachte, dann weiß ich, ich habe in mir noch nicht die Kapazität gefunden, Unangenehmes zu halten. Ja, ich meine, wenn ich super gut drauf bin, mir geht's richtig gut, dann sprühe ich das auch nicht so nach außen und sage die ganze Zeit, oh, du bist dafür verantwortlich, dass es mir so gut geht. Das ist so dafür. Sondern dann lebe ich das einfach und freue mich.
Ja, total spannender Punkt. Achtsame Selbstführung bedeutet für mich, dass ich die Verantwortung übernehme für meine Emotionen, für meine Gedanken, für das, was ich tue. Und mir fällt es viel leichter, mich achtsam selbst zu führen, wenn ich in meiner Energie bin, wenn ich gut geschlafen habe, wenn ich meditiert habe.
Klar.
Und ich habe wirklich erleben dürfen, wie ich in den 8 Wochen, das war jetzt nicht die ganze Zeit, aber vor allem die ersten Wochen, nicht mehr bei mir war. Ne? Also all das, was ich gelernt habe, alles diese Reflexionsfähigkeit, diese Sekunde zwischen Impuls und Reaktion, wie zwischendurch wirklich mein Nervenkostüm blank war, und ich direkt reagiert habe und ich auch Dinge gesagt oder getan habe, ist jetzt auf einem sehr reflektierten Level, nicht, dass jemand was Falsches denkt, wo ich nachher gedacht habe, das passt doch überhaupt nicht zu mir, das kann doch gar nicht sein. Ja. Also ne, die Idee und das, was für mich die letzten Jahre sehr gut funktioniert, in der Beziehung, in unserem Arbeitsverhältnis, mit den Herausforderungen im Alltag, hat auf einmal nicht mehr funktioniert, weil ich die Kapazität dafür nicht hatte. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die mir auch ganz viel Demut gibt. Weil alle Menschen, die meisten Menschen, die ich kenne, haben stressigen Alltag. Die haben einen Job, die haben Verantwortung, die haben vielleicht noch eine Familie zu Hause, ein Haus, was sie abbezahlen müssen und so weiter. Und wenn du die ganze Zeit in diesem Hamsterrad bist, die ganze Zeit in diesem Modus bist, dann ist es wahnsinnig schwer, sich achtsam selbst zu regulieren. Es geht, aber ich durfte gerade noch mal erfahren, wie schwierig das ist. Und ich würde gerne aus ganz, ganz vielen Sachen, die ich dazu erzählen könnte, eine Sache rausgreifen, weil das so gut passt zu dem, was du gesagt hast. Und zwar
vielleicht an der Stelle einmal kurz, dann haben wir uns in den letzten Wochen ja auch über unterhalten, dass ihr zwei oder ihr drei eigentlich in einer sehr privilegierten Lage seid. Das heißt, ihr habt eine Wohnung, die groß genug ist. Ihr seid finanziell erstmal safe, ist euer erstes Kind und so weiter.
Ja, nicht alleinerziehend.
Ihr seid zu zweit. Genau, nicht alleinerziehend. Stell dir vor, eine alleinerziehende Mutter, die schon 2 Kinder zu Hause hat, finanziell prekär in einer Einzimmerwohnung und dann dazu auch bestimmte Tools noch nicht hat oder es einfach sich nicht ergeben hat, wie Achtsamkeit. Es ist so unglaublich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, du wahrscheinlich jetzt noch weniger aus deiner Sicht heraus. Also so viel Respekt Ja, für Menschen, die in schwierigen Situationen sind,
ja,
äußere, innere schwierige Situationen und dann Eltern werden.
Das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Darum bin ich gerade dankbar, dass du das ansprichst. Ich denke sehr viel an all die Menschen, die mir schon begegnet sind oder die mir noch nicht begegnet sind, die in einer anderen Situation sind und dann diese Herausforderung erleben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Amerika lebe, weil das Sozialsystem da ja noch ein bisschen schlechter ist, und ich nur als Mutter 4 Wochen zu Hause bin und danach kein Gehalt mehr bekomme. Oder wenn ich meinetwegen in Deutschland lebe und in einer Einzimmerwohnung wohne oder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, einer kleinen. Und wir können das so machen, wir haben ein Gästezimmer beziehungsweise ein Arbeitszimmer, in dem ich jetzt gerade bin. Und wenn ich mal Schlaf brauche, dann gehe ich mal rüber. Manche Menschen haben diesen Luxus gar nicht, dass sie ein zweites Zimmer haben. Und so weiter und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Und gleichzeitig ist dadurch aber auch mein Respekt und mein Demut enorm gestiegen, weil es wirklich eine Ausnahmesituation ist. Eine wunderschöne Situation, um das nochmal ganz klar zu sagen. Aber es ist eine Ausnahmesituation. Und der Punkt, auf den ich gerne raus wollte, weil das für mich auch was mit achtsamer Selbstführung zu tun hat, ist, Sprache ist so wichtig und Sprache zeigt, wie wir denken und hat aber auch einen Einfluss darauf, wie wir denken. Und da ist meine Frau sehr gut drin, mich immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Also ein ganz konkretes Beispiel war, dass ich angefangen habe, sie Teufel zu nennen, Teufelchen. Und das war natürlich liebevoll gemeint und das habe ich auch schon öfter von anderen gehört. Das war jetzt nicht meine Erfindung. Und dann hat sie mich gefragt, möchtest du das? Ne? Was heißt für dich Teufel? Weil ein Teufel hat ja per Definition eine böse Absicht. Ein Teufel möchte dir ja das Leben schwer machen. Ja, wenn wir tantrisch drüber sprechen, können wir gleich nochmal gerne aufmachen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, natürlich ist sie kein Teufel, sondern sie ist ein Baby, was einfach ein Baby ist. Und wenn sie nachts aufwacht oder wenn sie beim Windeln wechseln die Idee hat, ach, jetzt könnte ich doch nochmal pinkeln, während wie jemand den Popo abputzt, dann macht sie das ja alles nicht mit einer bösen Absicht. Und meine Sprache, oder zum Beispiel, sie hat uns die Nacht zur Hölle gemacht. Na, ist was ganz anderes als, sie hatte Schwierigkeiten zu schlafen. Na, das eine ist, sie ist schuld, das andere ist Mitgefühl mit ihr. Und da lerne ich gerade ganz viel und das ist ein guter Kompass, ein guter Indikator dafür, was ich auch denke oder denken möchte. Ja, also wie ich über sie spreche. Vielleicht ist das auch nochmal eine Inspiration für die Eltern da draußen oder die Eltern werden wollen. Watch your language.
First watch the mind and then the words. Yes. Yeah. And then the behavior. Dann die Handlung.
Ich habe total Lust, Nico, mal kurz von ein paar wunderschönen Momenten zu erzählen, damit das hier nicht so unbalanciert rüberkommt. Gestern, bitte, am 1. Mai waren wir...
Seid ihr zur Demo gegangen?
Genau, und sie hat den ersten Stein geworfen.
Habt euch genau, der erste Stein.
Nein, gestern war ein ganz besonderer Moment. Wir haben sie nämlich das erste Mal quasi aus der Trage draußen rausgenommen und auf einer Decke im Park gehabt und für sie war das so, wow, nachdem sie 8 Wochen nur unsere Wohnung, vielleicht mal den Arzt oder Freunde, also immer Indoor kennengelernt hat, war sie dann zum ersten Mal draußen. Sonne, also sie war natürlich im Schatten, Bäume, lachende Menschen und die hat einfach mit so großen Augen sich die Welt angeguckt und war einfach so, ja, glücklich, aber auch ein bisschen überwältigt. Und das sind so die Momente, von denen ich auch vorher immer gehört habe. So die Welt aus den Augen eines Kindes sehen. Ne? Wie ist es, wenn du das erste Mal die Augen aufmachst und einen Park siehst? Ja, wie ist es, wenn du das erste Mal die Augen aufmachst und im Arm liegst von einem anderen Menschen und der dich mit großen Lächeln anguckt? So. All diese ersten Male, ne, das ist so besonders und das ist für mich eine ganz großartige Erinnerung daran, wie wir das Leben wahrnehmen und wie viele Wunder in den kleinen Dingen sind. Sie kann zum Beispiel jetzt greifen und hat so einen Greifring, an dem sie dann rumsaugt. Und allein das erste Mal, wie sie diesen Ring genommen hat und zum Mund geführt hat, da wäre ich fast ausgerastet. So, das sind einfach so die kleinen Dinge, die so wundervoll sind und so nicht selbstverständlich. Also das Leben ist ein ganz großes Wunder und wir dürfen alle jeden Tag hautnah dabei sein und manchmal vergessen wir es.
Aus einer Zelle.
Ach, aus einer Zelle.
Aus einer Zelle.
Ja.
Du, ich hier aus einer Zelle. Doch, aus einer Zelle. Crazy, ne?
Crazy.
Und ich meine, die Frage ist natürlich, woraus ist eine Zelle gemacht und wie funktioniert das alles? Und eigentlich, wo soll denn bitte schön Informationen gespeichert sein? Aber ist schon abgefahren.
Wow. Nico, wir haben eine schöne Reise gemacht bisher.
Ja,
wir haben über Hedonismus gesprochen, über das Hedone, haben über Consent, wir haben über meine Herausforderungen gesprochen als Papa, darüber, welche Bedürfnisse wir als Menschen haben und wie man damit umgehen kann, wenn man auch mal ein Bedürfnis nicht erfüllt.
Mhm.
Und ich habe noch ganz, 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 ganz viel, was ich erzählen kann zum Papa sein, zu den letzten Wochen. Und ich glaube, das machen wir nochmal in einem neuen Gespräch. Ich hätte noch eine Sache, wo ich Lust habe, die zu erzählen und würde dir aber gerne auch nochmal den Ball rüberwerfen. Gibt es was, was du mir noch erzählen möchtest und den HörerInnen, was dich gerade beschäftigt?
Nee, habe ich gerade nichts. Ich glaube, die zwei letzten Dinge, die ich gesagt habe, nämlich einmal das Wunder aus einer Zelle.
Ja.
Hello, this is made, like, where does all this come from? Ja, wie kann das denn sein, dass diese Ordnung und diese Form aus dem Nichts entstehen eigentlich? Ja, man könnte jetzt sagen, ja, DNA und Informationen, so, aber woraus ist denn das wiederum gemacht? Das ist das eine. Und das zweite, der Punkt, wo ich eingehakt hatte mit dem Respekt für Menschen, denen es nicht gut geht. Ja, finanzielle Lage, psychologische Situation und so weiter, soziale, dass ich nebst all dem Hedonismus, den ich jetzt erlebe, auch ganz viel mich versuche daran zu erinnern, an Demut, Dankbarkeit und wie nutze ich dieses Leben? Wie nutze ich dieses Leben überhaupt? Ja, denn es kann sofort vorbei sein.
Und als du das gesagt hast, habe ich an einen Rap-Song gedacht von Materia. Welt der Wunder heißt der und ich lese gerade den Refrain vor. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt und du glaubst nicht an Wunder. Also lass uns alle wieder mehr an Wunder glauben. Das Thema, was ich noch mitgebracht habe, ist noch ein bisschen handfester, und zwar Unlearning. Ich bin eingeladen worden in einen Podcast von Disrupting Minds, das ist meine Speaker-Agentur, und wir haben uns über das Thema Unlearning unterhalten, und ich würde den Podcast gerne empfehlen und mit dir noch kurz über das Thema sprechen. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist, ich habe den Podcast 3 Wochen, nachdem ich Papa geworden bin, gemacht. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie es mir da gerade geht. Und da war ich noch überwältigter, als ich es jetzt nach 8 Wochen bin. Und da habe ich viel darüber gesprochen, was ich gerne als Mann, als Vater verlernen möchte, aktiv verlernen möchte, auch um ein guter Vater zu sein, um für sie da zu sein, um nicht so ausgediente Muster auf sie zu übertragen. Und wir sprechen dann natürlich, weil es Business-Podcast ist, auch vor allem darüber, was heißt Unlearning für Führungskräfte, für Unternehmen und warum ist es so wichtig, da mit Workshops, mit Coachings, mit Prozessbegleitung dran zu arbeiten. Und ja, wir haben uns beide vorher, also wir arbeiten ja viel mit dem Framework und mit der Idee, wir beide haben uns vorher auch nochmal ausgetauscht und du hast ja auch sehr viel dich schon mit Unlearning beschäftigt. Lass uns doch dazu noch mal ein paar Gedanken teilen, bevor wir dann das Schiff in den Hafen fahren.
Yeah, Unlearning. Ich habe so das Gefühl, wir sammeln unser Leben lang Informationen, ja, Erfahrungen, machen irgendwie Sinn daraus und entwickeln bestimmte Denk- und Verhaltensmuster. Und irgendwann ist der Punkt, zu gucken, welche davon sind denn nicht dienlich? Und die möchten dann irgendwie korrigiert, losgelassen oder ersetzt werden. Also, ja, wenn ich in den Kühlschrank gucke und sehe, ah, da sind ein paar alte Sachen drin, dann versuche ich auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Tupperschale raus, entsorge das und habe die Tupperschale dann für irgendwas anderes. Ja, anstatt die einfach da drin stehen zu lassen, dann läuft es so weiter. Das ist so ein bisschen die Idee vielleicht.
Schönes Beispiel.
Von Entlernen, ja, oder aktiv verlernen, wie du sagst. Und das ist, braucht Übung. Also es ist genauso schwer, vielleicht sogar noch schwerer, was zu ersetzen oder umzulernen, ja, als etwas komplett Neues zu lernen. Erstmal noch irgendwas so korrigiert wird, es muss sich erstmal noch mit dem Alten beschäftigt werden. Ja, und da kommt dann so Ego ins Spiel und Weltsicht und Überzeugung, dass ich natürlich recht habe und dass jeder Gedanke, den ich habe als Mensch, irgendwie stimmt.
Ja.
Das ist ja so eine Grundillusion. Ja. Was ist passiert seit dem Podcast? Das ist jetzt schon 5 Wochen her oder so. Du hast dich damit sehr viel weiter beschäftigt.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema total die Zeit trifft gerade. Habe dazu auch einen Post gemacht auf LinkedIn und auf Instagram, wo ganz, ganz viel Feedback gab. Viel Feedback bekommen auch auf den Podcast. Und ich glaube, dass es besonders die Zeit gerade, wie sagt man, den Zahn der Zeit? Warum sagt man das eigentlich? Mhm. Den Zahn der Zeit. Ja, wahrscheinlich kein Zahn aus dem Mund mit gemeint, sondern eher wie so aus dem Zahnrad.
Das ist sowas wie der erste Stein.
Ja. Vielleicht. Wenn jemand das weiß, wir freuen uns über eine E-Mail. Was heißt der Zahn der Zeit? Also, was auf jeden Fall so ein Zeitgeist trifft. Die Welt ist im Wandel. Für uns ist lebenslanges Lernen wichtig. Gerade jetzt so mit AI an Betracht wird einfach vieles übernommen, was Menschen bisher gemacht haben und besser gemacht sogar. Mhm. Also bestimmte Tätigkeiten. Und wir haben eben MeToo erwähnt und Consent, also auch das ganze Bewusstsein für eine gerechtere Welt ist ja gewachsen in den letzten Jahren. Und jetzt geht es nicht nur darum, immer wieder Neues, Neues, Neues zu lernen, sondern auch darum, sich bewusst zu machen, was habe ich gelernt, was jetzt nicht mehr, du hast gesagt, dienlich ist, was dient mir nicht mehr. Das finde ich eine schöne Bezeichnung dafür. Und ich habe das Gefühl, dass Unlearning gerade was ist, was mich jeden Tag begleitet. Und ich habe ja eben schon ein Beispiel genannt, so als Eltern, wie spreche ich mit dem Kind? Ich habe gelernt aus Filmen, aus meinen Eltern, aus Beobachtungen von anderen Leuten, wie sie mit ihren Kindern sprechen. Und einige Sachen davon finde ich schön und übernehme ich. Und einige Sachen möchte ich aber auch nicht übernehmen, obwohl ich sie jetzt schon gelernt habe. Total schönes Beispiel, was mich selber nochmal zum Nachdenken gebracht hatte. Stell dir vor, dein Kind wacht auf und hat Albträume gehabt. Und jetzt kannst du sagen, du musst keine Angst haben. Und das klingt ja erstmal total schön und ist ja nichts Falsches dran, denkt man im ersten Moment. Und viel schöner ist aber zu sagen, du hast gerade Angst. Also die Emotion, die das Kind hat, nicht zu negieren oder zu sagen, diese Emotion musst du nicht haben, sondern erstmal wahrzunehmen und der Raum zu geben, du hast gerade Angst. Und dann das Kind zu fragen, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Was brauchst du, um dich wieder gut zu fühlen? So, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist was gerade so ein Prozess ist bei mir, zu gucken, was habe ich gelernt, wie man sich als Vater verhält und was ist wirklich dienlich? Was möchte ich gerne anders machen? Was möchte ich gerne umschreiben? Und das, vielleicht ist das ein konkretes Beispiel. Aber ja, es ist tatsächlich was mich jeden Tag bewegt gerade. Hast du gerade was du unlearnen möchtest in deinem Leben?
Ich habe das Gefühl, Daniel, dass wir eine eigene Folge zu Unlearning machen könnten. Ja, bei mir ploppen so viele Blasen und Ideen hoch auf verschiedenen Ebenen, dass ich eher das Gefühl habe, wenn ich jetzt erstmal anfange oder wir noch tiefer da reingehen, macht das so viel auf.
Dann lass uns doch an der Stelle einen Cut machen. Ja. Wer Lust hat, mehr zum Thema Unlearning zu hören, der kann sich den Podcast anhören von Disrupting Minds. Steht in den Shownotes. Vielleicht geben wir dem Thema beim nächsten Mal nochmal mehr Raum und sprechen auch ausführlich drüber. Und ansonsten, ja, ich freue mich über alles Feedback zu dem, was wir heute besprochen haben. Natürlich immer über gute Tipps für Dads. Wie können wir all das, was uns wichtig ist, in der Erziehung umsetzen? Und was macht man, wenn man mal eine Nacht fast gar nicht geschlafen hat und wichtige Termine hat? Vielleicht habt ihr noch Tipps, die über Red Bull und Energy Drinks hinausgehen. Nico, du darfst gerne die letzten Worte haben.
Vielen Dank und auf Wiedersehen, Daniel. Mich hat so berührt, dass ihr mit eurer Tochter draußen wart und dass auch dich das mit erinnert, was für ein Wunder das alles ist. Und das nehme ich mit auf als Inspiration. Wenn ich nachher mal 10 Minuten auf der Wiese liege, mich kurz sonne, in einer kleinen Pause, dann stelle ich mir vor, ich wäre 8 Wochen alt.
Du blickst zum ersten Mal die Welt. Deep Breath.